Tja, was ein wunderbares Lied. Eigentlich bräuchte ich gar nichts mehr sagen. Ich möchte mit ein paar Versen aus dem Johannesevangelium anfangen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Selbst mit Brille ist schwierig. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes geboren, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Diese Predigt heute hat einen Namen und sie heißt Jesus der Herr, der Herr. Es gibt ganz, ganz viele Bibelstellen, die sich auf Jesus beziehen. Das fängt im Alten Testament an. Wir haben über Jahre schon davon gehört. Im ersten Buch Mose spricht Gott schon davon und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse stechen. So spricht Gott zur Schlange. Da ist schon der erste Hinweis darauf, dass Jesus siegen wird. Es in einer scheinbaren Niederlage wird der Sieg schon angekündigt. Und im Johannesevangelium, was wir eben gehört haben, wird es wunderbar zusammengefasst. Ich möchte noch einige Bibelstellen anfügen und ich weiß, dass viele fehlen werden. Also es wird nicht vollständig sein, was ich sagen kann heute. Es wird uns einen Eindruck vermitteln. Johannes 17, Vers 3 bis 5 aus dem hohen priesterlichen Gebet steht: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist schon das ewige Leben, das wir ihn erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Im Kolosser 1, 15 bis 18a steht: Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Wir sind das. Hebräer 1, Vers 3 steht: Er, in Klammern Jesus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Jesus selbst spricht im Matthäusevangelium: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Offenbarung 1, Vers 5, Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Über diesen Jesus ließe sich noch unendlich viel mehr sagen. Also wenn wir alle Bibelstellen, die sich auf ihn beziehen, hier anführen wollen, dann werden wir nicht fertig. Wir werden nicht fertig, weil die Schrift von ihm zeugt und uns den Weg zu ihm zeigen will. Dieser Jesus steht im Mittelpunkt des Weltgeschehens. Er ist laut Aussage der Schrift Herr über die Schöpfung, über alle Könige, über alle Herrscher, über alle Mächte auf dieser Welt, Gewalten, über diese Gemeinde, auch über Ungläubige oder Gläubige, das spielt überhaupt keine Rolle. Und an diesen Tatsachen kommt niemand vorbei. Es ist dafür, für den Wahrheitsgehalt, nicht von Bedeutung, was wir darüber denken. Ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht. Es gab ja die verschiedensten Gesellschaftsordnungen und jeder hat für sich einen Anspruch gehabt auf Wahrheit. Der Sozialismus ist uns noch geläufig, das war der Weg für die Menschheit. Da finden wir unser Glück und es hat nicht funktioniert. Davor war es der Faschismus. Auch sie haben einen Anspruch auf Wahrheit erhoben, eine selbstgebastelte Wahrheit. Wenn wir in der Geschichte weiter zurückgehen, es gab immer wieder Herrscher, Riesenweltreiche, viele haben sich anbeten lassen als Götter. Diese Riesenstandbilder, ob das nun Lenin war oder Karl Marx oder die Pharaonen oder wie auch immer, es ist immer dasselbe Spiel, es ist immer dasselbe. Sie erheben Anspruch auf die Wahrheit. Und nun ist die Frage, ist diese Wahrheit denn jedes Mal variierbar? Ist es immer wieder eine neue Wahrheit? Oder was ist denn nun eigentlich die Wahrheit? Die Wahrheit. Können wir Menschen eigentlich wissen, was die Wahrheit ist? Was sagt Jesus dazu? Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und was wir Menschen als wahr empfinden, muss sich daran messen lassen. Wenn es das nicht tut, dann ist es nicht die Wahrheit. Denn die Wahrheit gibt es nur einmal, ein einziges Mal. Und was wir Menschen für wahr halten, wenn es abweicht von der Wahrheit, spielt keine Rolle. So, und jetzt stehen wir an einem Punkt, wo wir festgestellt haben, es gibt eine absolute Wahrheit. Diese Wahrheit heißt Jesus. Sie hat einen Namen. Und wie wir dazu stehen, ist unsere Sache. Und allerspätestens nach dem Tod wird jeder einzelne Mensch von uns vor diesem Jesus stehen. Und dann spielt es keine Rolle, was wir gedacht haben. Wir stehen dort und wir kommen nicht darum herum. Es werden sich alle Knie beugen, egal von wem. Und auch wenn ein Riesenmonument da mal gestanden hat, er wird auf den Knien liegen, vor Jesus. Also es ist nicht unsere Entscheidung, ob Jesus das ist, die Wahrheit, ob wir vor ihm stehen werden. Unsere Entscheidung ist nur, wie ist mein Verhältnis? Wie ist mein Verhältnis zu Jesus? Ich muss mit meinen Zetteln aufpassen hier. Und wenn wir, die wir hier sitzen, wir haben schon viele Predigten gehört, wir wissen ganz viel und wir sagen auch, Jesus, mein Herr. Lasst uns doch mal ganz kurz darüber nachdenken, was bedeutet es, mein Herr? Heißt das, er gehört mir, wenn ich sage, mein Herr? Oder wer gehört hier wem? Wer gehört wem? Oder bin ich es, der Gott gehört? Und mir ist da ein sehr harter Vers untergekommen. Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also das Sagen mit dem Mund nützt nichts. Nichts. Es sind nur Worte, bloße Worte. Menschen machen viele Worte. Und die meisten Worte davon haben keine Bedeutung. Luftblasen, Wenn wir in die Zeitung gucken, die reden so viel und am Ende betrügen sie doch nur und es geht ums Geld. Den Willen des Vaters tun. Es gibt so verschiedene Lebensbereiche. Wir sind so, heute ist Sonntagvormittag, ihr sitzt da, ich stehe hier, uns ist allen klar, es geht um Gott. So, morgen früh ist wieder Montag. So, dann gibt es so ein paar Sprüche. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Ist Jesus mein Herr, auch beim Geld? Zeit, Freizeit, Selbstverwirklichung, Entspannung, Feierabend. Ist Jesus Herr über meine Zeit? Was heißt meine Zeit? Ist das überhaupt meine Zeit? Wer von uns kann seinem Leben auch nur eine Spanne hinzufügen? Keiner. Es ist nicht meine Zeit. Gedanken. Was ist mit unseren Gedanken? Ist Jesus Herr über meine Gedanken? Gefühle. Wenn wir von Menschlichkeit reden, meinen wir etwas Gutes. Es wurde viel über Menschlichkeit gesprochen in letzter Zeit. Menschlich miteinander umgehen. Das Menschliche ist nichts Gutes, weil wir Menschen Sünder sind. Gott ist gut. Lasst uns göttlich miteinander umgehen, nicht menschlich. Es gibt noch so ein paar andere Punkte, die man nicht so gerne anspricht. Sexualität ist ein Wort, das sagt man heute nicht gerne. Oder es wird in eine Richtung gedrängt. Ist Jesus auch Herr darüber? Ich habe mal da in Leutz an so einer Reihe teilgenommen mit Brüdern von der Brüdergemeinde und der fragte ein Bruder, wenn du abends alleine vorm Rechner sitzt, wo klickst du mit der Maus? Welchen Film machst du an abends? Und da gab es auch noch eine Aussage, wenn Jesus mein Herr ist, will ich überhaupt was wissen von ihm? Wenn ich abends vor dem Fernseher sitze und mich an Dingen ergötze, die ihm ein Greuel sind. Lass mich das mal deutlich sagen, es ist ihm ein Greuel. Lüge, Totschlag, verkehrte Sexualität, Geldgier. Das ist doch das, was heute im Fernsehen kommt, zu 95%. Und ich sitze davor und erfreue mich daran und sage dann, nächsten Tag im Gottesdienst, Jesus, mein Herr. Können wir den Vers noch einmal hören? Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Was heißt nun tun? Was heißt tun? Dass wir zumindest einmal hören darauf, was Gott von uns will. Wo können wir das hören? Was Menschen sagen? Nein. Was Gott uns sagt? Was Gott uns sagt. Wo können wir das hören? In der Schrift. Denn auch die Aussagen, die über die Schrift getätigt werden, da kommen wir wieder auf die Wahrheit zurück, müssen sich immer daran messen lassen. Wenn es das nicht tut, ist es nicht die Wahrheit. Ich habe hier noch aufgeschrieben, können wir Jesus in jede Lebenssituation mit hineinnehmen? Wir wissen zumindest theoretisch, dass Gott alle Dinge sieht, dass alles offenbar werden wird. Das wissen wir. Irgendwo im Hinterkopf. Ich will gar nicht mehr dazu sagen. Ein bisschen Christ sein? Was ist ein bisschen Christ sein? So, und nun, auf der anderen Seite steht dieser Gott. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist unwandelbar. Er hat sein Wort hineingestellt in diese Welt, zugänglich für die meisten von uns. Und es war vor 2000 Jahren oder als die Bibel fertiggestellt war, dasselbe wie heute. Die unterschiedlichsten Menschen haben sich die unterschiedlichsten Gedanken darüber gemacht. Das hat aber die Bibel selbst nicht verändert, es sei denn, man hat bewusst irgendwelche Veränderungen hineingebracht und sich damit Gottes Willen widersetzt. Aber der geoffenbarte Wille Gottes an uns ist der gleiche, über die vielen, vielen Jahre hinweg. Und wir haben es gesungen, wir haben es gehört, schon über viele, viele Jahre. Gott will, dass die Sünder gerettet werden. Der Weg dahin ist uns allen klar. Wir sollen unsere Sünden bekennen. Wir sollen ihn Herr sein lassen. All das wissen wir. Onkel Werner hat letzten Mittwoch gesagt, es ist doch so einfach. Und ich habe ihm geantwortet, und doch so unendlich schwer. Was hindert uns? Was hindert uns? Lasst uns mal überlegen, was hindert uns, dieses so einfache Angebot einfach anzunehmen? Es ist seit Beginn der Schöpfung immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Und das böse Wort heißt Sünde. Es ist Sünde, die uns hindert. Nicht die Sünde, die wir schon bekannt haben. Die Sünde ist vergeben, die tut uns nichts mehr. Es ist die Sünde, die wir nicht zugeben wollen, die unseren Stolz verletzt, was unser Bild, was wir von uns selber haben, was andere von uns haben sollen, was dieses Bild zerstören würde. Ne? Wer von uns will nicht irgendetwas darstellen, irgendetwas sein und am Ende bleibt vor Gott nur ein kümmerliches Etwas, das erst durch Gott wieder zu etwas wird. Und jeder von uns muss das alleine wissen, was in seinem Leben ihn hindert. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir es irgendwo. Wir wissen es. Es gibt da so eine kleine leise Stimme in uns. Ich will euch mal ein Beispiel erzählen. Unsere Paula mag mir verzeihen. Ich habe es in der Bibelstunde auch schon mal erzählt, wir haben uns mal einen Tag gestritten über schulische Leistungen. Und mich hat ein bisschen die Selbstbeherrschung verlassen und ich habe heftig auf den Tisch gehauen und war laut. Und dann saß ich nachher oben am Rechner und wollte was lesen und es ging nicht. Es ging nicht. Ich ging hier um gemeindliche Sachen. Ich konnte nicht, ich war blockiert. Und dann war diese leise Stimme im Hinterkopf: Nils, geh dich entschuldigen. Nein, ich bin der Vater. Väter müssen meckern. Ich bin der Chef hier. Nils, geh dich entschuldigen. Kennt ihr diese Stimme? Und ich denke, es ist an uns, es zu lernen, dieser Stimme mehr und mehr zu gehorchen. Mehr und mehr zu gehorchen. Und wir erleben es, wenn wir gehorcht haben, geht es uns besser. Weil das, was Gott von uns will, macht uns frei. Das geht uns dann besser. Das, wenn wir an David denken, was er da gemacht hat mit der Bathseba, und er wollte es verschweigen, und er schreibt es im Psalm, irgendwo steht das: Es verschmachteten meine Gebeine, es zerriss mich, ich brannte innerlich. Kennen wir das? Dinge, die nicht auf den Tisch kommen, vielleicht über Jahre schon vor uns hergeschoben, und sie zerstören ein vertrauensvolles, ein liebesvolles Verhältnis zu Gott. Und ich sage euch, es liegt nicht an Gott. Er ist unwandelbar, sein Wort steht. Er ist die Wahrheit. Es liegt an uns. Und bei aller Gnade, was wir erst gesungen haben, bei aller Gnade, muss ein kleines bisschen Wollen von uns dazukommen. Das ist das Einzigste, was Gott von uns fordert. Das ist das Einzigste, was er fordert. Nehmt es an. Wir können die Erlösung nicht vollbringen. Brauchen wir auch gar nicht. Wir brauchen es nur annehmen. Ehrlich sein. Ehrlich sein. Wenn wir mal das Verhältnis, das Gott zu uns hat, vergleichen wollen, das ist ein schwacher Vergleich, er wird auch hinken an einigen Stellen. Wenn wir es vergleichen wollen mit dem Verhältnis von Eltern zu ihren Kindern. Ne, wir haben da hinten ein kleines Kind, wir haben eine junge Mami. Auch wenn wir so an unsere Kinder denken, wenn so ein Kind geboren wird, Es weiß nichts. Es merkt aber, ob es geliebt wird. Es merkt, ob es warm ist. Es merkt, ob es satt ist. Und wir nehmen so selbstverständlich viele gute Dinge von Gott an. Und wir fühlen die Liebe, verstehen es aber nicht alles. So, dann kommen die Eltern, die richten schon mal ein Sparkonto ein. Ne? Das Kind weiß gar nicht, was Geld ist, aber das Sparkonto ist schon da. Ne? Und das Kind wächst und wird größer und eines Tages freut es sich darüber. Unsere Erlösung ist schon vollbracht. Wir brauchen sie nur annehmen. Auch wenn wir es noch gar nicht verstanden haben. Was haben wir heute gelernt? Darin hat Gott seine Liebe zu uns erwiesen, dass er für uns starb, als wir noch Sünder waren. Es ist schon getan. Es ist schon da. Und an uns ist es, es anzunehmen. Entschuldigt bitte, wenn ich irgendwie mit dem zeitlichen Rahmen oder es ist für mich auch ganz neu, muss ich so sagen. Und ich habe bei aller Vorbereitung wurde es immer schwieriger eigentlich, bis ich irgendwann aufgehört habe. Ich möchte euch zum Ende noch ein Vers vorlesen, oder zwei sind es, aus Matthäus 11. Jesus selber spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ist es nicht das, was wir uns wünschen? Ruhe finden für unsere Seelen? Hier und jetzt und in Ewigkeit und in Ewigkeit. Kommt her zu mir alle, sagt er. Wie kann man zu Gott kommen? Wie kann man zu Gott kommen? Hier hängt es noch. Ich liebe es sehr. Gott spricht, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Im Gebet. Ich zitiere auch immer gern das alte Kinderlied: Lies deine Bibel, bet jeden Tag. Und diese bewusste Entscheidung, die kann uns niemand abnehmen, ob wir abends den Fernseher anschalten, uns Dinge angucken, die Gott ein Greuel sind, oder ob wir Bibel lesen und bitten: Gott, sprich zu mir durch dein Wort. Gib mir Antwort auf meine Fragen. Zeig mir deine Liebe. Das nimmt uns niemand ab. Das ist die Entscheidung, die wir treffen.